So, wunderschönen guten Abend. Erste Frage ist natürlich, ob jemand mit Dhamma-Anusati Erfahrungen gemacht hat und die mitteilen will.
Die auf jeden Fall besser als gut anders sagte.
Aha.
Aber auch nicht öfter.
Okay. Ist bei jemand andersrum gewesen?
Dass das Buddha Anusati besser ist.
Bis er gegangen ist.
Buddha Anusati geht immer besser, weil das ist ein Mensch gewesen. Das andere sind nur Bücher, das ist zwar die Hauptsache im Grunde, aber unter einem Menschen kann man sich schon ein bisschen mehr vorstellen. Ist halt immer so.
Bei einem so, bei einem so. Und die Frage ist natürlich auch, wenn man das eine Zeit lang macht, verändert sich was? Wird es leichter, wird es schwerer?
Das ist ein Vorteil. Wenn wir recht ehrentüchtig wollen und ich tue das praktizieren, dann ist ja ein anderer Gedanke da. Und dadurch denke ich an den anderen Unfug weniger, der wo mich stört.
Sehr gut.
Das ist schon der Vorteil. Ne? Aber ansonsten weiß ich nichts.
Ja, ich sehe schon, es wird fleißig praktiziert. Es werden viele Erfahrungen gemacht. Aber meige.
Hauptsächliche Erfahrung, oder?
Ja,
Von
du
Buddha
bist der.
Anusati. Dass man schlechten Gedanken oder weniger positiven Gedanken ersetzt durch Denken an den Erwachten. Das ist doch die
Ja,
Hauptsache, oder?
gut, sehr gut. Wenigstens einer, der es macht. Das ist schon mal sehr schön. Okay, dann nichtsdestotrotz mache ich unverzagt weiter. Vielleicht interessiert es ja doch irgendwann einmal den einen oder anderen. Und dann fangen wir heute mit Sangha Anusati an für das nächste Monat. Jetzt machen wir erstmal kurz die Reflexion, wie sie beschrieben wird. Die Gemeinschaft der Schüler des Erhabenen hat gut praktiziert, hat geradlinig praktiziert, hat richtig praktiziert, hat pflichtbewusst praktiziert, nämlich die vier Paare vortrefflicher Menschen, die acht Arten von Personen. Diese ist die Gemeinschaft der Schüler des Erhabenen. Sie ist würdig der Geschenke, würdig der Gastfreundschaft, würdig der Gaben, würdig des Respekts. Sie ist ein unübertreffliches Verdienstfeld für die Welt. Da reflektieren wir jetzt mal ein paar Minuten drüber. Bitte merkt euch, was euch so durch den Kopf gegangen ist bei dieser Reflexion, falls irgendwas durch den Kopf gegangen ist und wie sich das angefühlt hat. Idealerweise ist es ja so, dass die Anusati dazu führen sollen, dass Freude im Geist aufsteigt und dass sich der Geist sammelt und dass die Hindernisse aus dem Geist verschwinden. Nur dann natürlich führen die Anusati zu gänzlicher Abwendung, zur Loslösung, zum Erlöschen, zum Frieden, zur Durchschauung, zum Erwachen, zum Nibbana. Das ist das, was keiner glaubt und deswegen macht es auch keiner. Aber das ist schon okay so. Warum ist jetzt Sangha Anusati eine wichtige Betrachtung, die man durchführen muss? Ja?
Dass man halt glaubt, dass das einen Sinn hat, das Ganze. Weil wenn ich, das sind ja diese Verwirklichungsstufen, diese
Ja.
Sangha-Leute da und Er hat es dann ganz oben, ne? Ja. Und dass man sich halt dann vorstellt, ja, das bringt was, weil da gibt es welche, die haben das geschafft oder so, wenn man keinem begegnet.
So in der Richtung ist es, ja, weil jemand nachzuahmen, jemand nachzueifern, ist ein menschliches Urbedürfnis, wie es scheint. Also das ist etwas, was wir von klein auf tun, andere zu imitieren. Und wenn man mal genau in sich reinschaut, wird man sehen, dass eigentlich alles, was man so seine eigene Persönlichkeit kennt oder annimmt, eigentlich nur verschiedene Imitationen von Vorbildern sind, die zusammengestückelt sind. Und da hat man das Lachen hat man hierher und die eine Denkweise hat man daher und wie man sich verhält oder wie man spricht oder welche Scherze man macht, hat man von woanders her. Das ist also zusammengesucht von irgendwelchen Leuten oder Fernsehsendungen oder weiß der Teufel was, irgendetwas, was uns was einen gewissen Vorbildcharakter hat und was uns nachahmenswert erscheint. Und da ist natürlich, nachdem das ein Grundbedürfnis ist und eine Grundtendenz, ist es eben sehr wichtig, sich die richtigen Vorbilder auszusuchen, das Richtige nachzuahmen. Idealerweise welche, die uns in gewisser Weise ansprechen natürlich, die uns in gewisser Weise ähnlich sind, wo wir glauben, okay, das ist etwas, der hat es geschafft oder die hat es geschafft, dann kann ich das wahrscheinlich auch. Oder es ist wert, so jemand nachzueifern, das auch zu tun, was der oder die getan hat. Und solche Menschen dann eben als Bezugsindividuen sich zu wählen, idealerweise eben aus der Gruppe der Arya, wie wir sie aus den Suten kennen, aus den Berichten von den Schülern vom Buddha. Buddha ist jetzt immer ein bisschen hochgegriffen, kann man natürlich auch. Die ganzen Mahayanisten wollen immer gleich am Buddha nacheifern. Das sind eben die Bodhisattvas, wir sind so die Arya-Sattvas, eifern mal den Aryas nach, im besten Falle natürlich den Arahats, aber auch den anderen der vier Heiligkeitsstufen. Es ist durchaus wert, sich was abzuschauen, ihnen nachzueifern. Insofern ist ganz interessant, wenn man sich eben diese heiligen Geschichten vornimmt. Vom Hecker gibt es ja dieses Buch Disciples of the Buddha, dass man sich die vornimmt. Oder die Therigata, Theragata, wo diese Verse der erwachten Mönche und Nonnen drin vorkommen. Oder eben irgendwelche Waldmeister aus Thailand, irgendeiner Biografie von Sri Lanka oder Burma oder von mir aus auch Hindu-Heilige oder so oder Sufi-Heilige. Irgendwelche Leute, die wirklich auf dem spirituellen Weg vorangeschritten sind und die uns als Inspiration dienen können und als Ansporn dienen können. Das ist besonders wichtig, wenn die Übung mal so richtig trocken wird. Es kommt immer mal wieder vor, dass man so irgendwie durch die Wüste wandert. Und dann ist es also sehr hilfreich, eben sich Leute herzuziehen, die mit ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, die die dunkle Nacht der Seele erlebt haben und sie dieses Tal der Tränen durchschritten haben. Um uns selber wieder zu motivieren und ein bisschen Saft in die Übung reinzubringen. Also dazu ist es schon mal sehr hilfreich. Idealerweise ist es natürlich so, dass man jemanden kennt, persönlich getroffen hat oder vielleicht sogar Austausch damit hat, von dem man glaubt, er hätte zumindest die eine oder andere Heiligkeitsstufe erreicht. Man glaubt, dass es ein Arahat, umso besser. Nichts gewiss weiß man nie nicht, aber wenn man glauben kann, Berge versetzen, und wenn wir das nutzen können, dann umso besser. Das passt dann sehr gut. Und wenn man sich dann an so jemand erinnert, ist es immer sehr hilfreich. Da heißt es in M31, und wenn die Familie, aus der jene drei Männer, da geht es um den Anuruddha, den Nandiya und den Kimbila, die vom Leben zu Hause fort in die Hauslosigkeit zogen, sie mit vertrauenvollem Geist in Erinnerung behalten sollte, dann würde das für lange Zeit zum Wohlergehen und Glück jener Familie gereichen. Und wenn die Gefolgschaft jener Familie und wenn das Dorf und wenn die Marktstadt und wenn die Großstadt und wenn das Land, wenn alle Brahmanen, wenn alle Händler, wenn alle Arbeiter, wenn die Welt mit ihren Himmelswesen, ihren Maras und Brahmas, wenn diese Generation mit ihren Mönchen und Brahmanen, ihren Prinzen und dem Volk, jene drei Männer mit vertrauensvollem Geist in Erinnerung behalten sollte, dann würde das für lange Zeit zum Wohlergehen und Glück der Welt gereichen. Das sind schon sehr kräftige Aussagen. Über den Vorteil von Sangha Anusati. Jetzt ist es natürlich so, es gibt so verschiedene Arten, wie man diese Betrachtung durchführen kann. Und da habe ich im Anguttara eine sehr schöne Stelle gefunden. Da denkt einer nach über Besitz von Weib, Kind oder Vermögen oder irgendeinen hohen oder niedrigen Gewinn, oder er gedenkt eines Asketen oder Priesters mit schlechter Ansicht, schlechtem Wandel. Wo gibt es, ihr Mönche, eine solche Betrachtung? Aber nicht behaupte ich, dass es eine solche nicht gibt. Doch das, ihr Mönche, ist eine Betrachtung, die niedrig ist, gewöhnlich, weltlich, unheilig und zwecklos und die nicht zur Abwendung, Entzüchtung, Aufhebung, Stillung, Durchschauung, Erwachen und nicht zum Nibbana führt. Wenn aber einer über den vollendeten oder des vollendeten Jünger nachdenkt, im festen Vertrauen und inniger Hingabe, von Gewissheit und Zuversicht erfüllt, das, ihr Mönche, ist eine unübertreffliche Betrachtung, die zu der Wesenläuterung führt, zur Überwindung von Sorge und Klage, zum Ende von Schmerz und Trübsal, zur Erreichung des rechten Pfades und zur Verwirklichung des Nibbana. Das, ihr Mönche, gilt als die unübertreffliche Betrachtung. Also man muss schon, es gibt eben so wie Samasati und Samasamadhi und Michasati und Michasamadhi und Samaditi und Michaditi gibt, so gibt es eben auch Sama-Anusati und Micha-Anusati. Also über das weltliche Nachdenken oder über schlechte Mönche nachdenken, das bringt nichts. Sich an, also einen Gedanken an schlechte Mönche zu verschwenden, das bringt gar nichts. Das Problem ist, es gibt so viele schlechte Mönche und man verschwendet zu gern Gedanken dran. Also das war, wo ich das Sangha Anusati intensiv geübt habe, habe ich damit massive Probleme gehabt, weil zu der Zeit haben gerade 500.000 Polizisten und Militär das Wat Sangatan, Wat Dhammakaya umstellt, weil der Abwägen Unterschlagung und Geldwäsche und weiß der Teufel was gesucht wurde. Und die Leute drin haben Blockaden gemacht und die Polizei wollte nicht aufs Land prügeln und das Ganze ist irgendwie fast ein ganzes Monat gegangen und war jeden Tag in der Zeitung gestanden. Und da dann keinen Gedanken dran zu verschwenden, wenn man Sangha Anusati macht, das war durchaus etwas schwierig. Also das hat mich in der Übung sehr herausgefordert, muss man sagen. Gut, also aber es ist eindeutig klar, es macht überhaupt keinen Sinn, über schlechte Mönche nachzudenken. Gut, Jetzt ist so, was ist denn Sangha? Wer ist denn der Sangha?
Im klassischen Sinne die Heilsgänger, ob Sotapanna aufwärts eigentlich. So kann man sagen, aber es gibt ja verschiedene Definitionen, ne?
Ja, es geht um den Arya Sangha. Also das ist Arya-Sangha, klar, okay. Die Reflexion macht man nur über den Arya Sangha.
Okay. Was ist dann die Frage?
Ja, wer gehört da dazu?
Meinst
du
nicht namentlich oder wie?
Namentlich, da werden wir halt nicht mehr fertig. Nein. Also so die Gruppen, die da dazugehören.
Ja, sowohl das auch. Also Ordinierte und Haushälter, wenn sie denn
das so sind. Das ist schon mal ein sehr wichtiger Aspekt. Mhm. Weil viele Leute denken, wenn sie Sangha Anusati machen, dann denken sie noch an Mönche. Tatsache ist aber, dass eben die vier Versammlungen dazugehören. Also nicht ordinierte Männer, nicht ordinierte Frauen, ordinierte Männer, ordinierte Frauen. Damit aber noch nicht genug. Das geht noch weiter und dazu möchte ich jetzt was von Helmut Hecker vorlesen. Der Nachfolgerorden, also ob man jetzt von Arya Sangha spricht oder vom Savaka Sangha, also die Hörerschaft, Leute, die wirklich mit offenem Ohr die Lehre gehört haben und sie auch umsetzen, bleibt sich gleich. Der Nachfolgerorden ist innerhalb oder außerhalb des Mönchsordens die Gruppe derer, die unwiderruflich nach Freiheit von den Fesseln an das Leid strebt und sich nicht mehr mit der tödlichen Gewohnheit unterwerfen will. Dieser Orden ist in der Welt die stille und gewaltlose Opposition gegen die Gewöhnung an das Dahinleben und Dahinsterben. Dieser Verein ist für die Welt unsichtbar. Es gibt dafür keinen Aufnahmeritus, keinen Mitgliedsausweis, kein Glaubensbekenntnis. Dieser Orden konstituiert sich durch rein geistige Akte. Sein Zusammenhalt besteht in der Gleichheit einer auf das Nirvana gerichteten Gesinnung. Zum Verständnis dieses Ordens muss hier weit vorgreifend auch Folgendes gesagt werden. Dieser Orden bestand schon vor dem Buddha, nämlich in der Gemeinschaft derjenigen Devas und Brahmas, die Jünger eines früheren Buddhas geworden waren. Und er wird auch im Jenseits weiter bestehen, wenn er auf Erden längst ausgestorben sein wird. Dieser Orden ist also ein kosmischer Orden. Er ist immer vorhanden und überdauert sogar Weltuntergänge. Bei den reinhausigen Göttern, deren Himmel nie leer wird, sind stets Mitglieder dieses Ordens vorhanden. So ist diese Gemeinschaft haltbarer als alle anderen, ist langlebiger als alle anderen. So wie die Zuflucht zum Erwachten nicht vor dem Bild erfolgt, wie die Zuflucht zur Lehre nicht vor dem Buch erfolgt, so erfolgt die Zuflucht zur Jüngerschaft nicht vor dem Bhikkhu. Man nimmt Zuflucht zu jener Jüngerschaft, wenn man sich ihr annähert und in ihren Anziehungsbereich gerät. Man wird darin aufgenommen, wenn man beginnt, ein solches Verständnis des Daseins zu erlangen, wie es der Buddha fand. Diese Jüngerschaft ist also die inkarnierte Verwirklichung des Geistes des Buddha im gegenwärtigen, früheren und künftigen Nachfolgern, im Himmel und auf Erden bei Mönchen, Nonnen und Laien. Man kann sagen, die Jüngerschaft ist die Projektion des Lächelns des Erhabenen in die Zeit und die Vielfalt. Die Jüngerschaft ist das Symbol, welches die Vielfalt wieder zur Einfalt zusammenfasst, im immer gleichen Streben der Wesen nach Glückseligkeit, hier ausgerichtet auf die höchste und ewige Glückseligkeit. Auch ein Buddha strebte nach nichts anderem als nach ewiger Seligkeit oder nach unverletzbarer Unverletzbarkeit. Letztheit. Es ist ein Wunder, dass verhältnismäßig wenig Wesen von der Botschaft des Erwachten ergriffen werden, die doch allen das Wohl bringen könnte. Es ist andererseits aber auch ein Wunder, dass sich überhaupt Nachfolger finden, angesichts der Zähigkeit der Verblendung und ihrer Verlockungen. Die Existenz dieser Jüngerschaft ist also je nach dem Standpunkt ein zweifaches Wunder. Konkret ausgedrückt besteht die Jüngerschaft aus den Freunden auf dem Heilswege, aus den geistigen Mitstreitern und Kameraden, aus den Vorbildern und Spiegelbildern der höchsten Wahrheit. Der Erwachte vergleicht die Jüngerschaft mit dem Kleid des Menschen. Das Kleid ist es, das uns wärmt und vor der Umwelt schützt. Ebenso schützt die Jüngerschaft in der Welt vor der Welt. Die Jüngerschaft wirkt als ein Schutzschild, das sich zwischen mich und die Welt schiebt. Einerseits bremst es mich, allzu sehr nach der Welt zu greifen, andererseits hindert es die Welt, allzu sehr nach mir zu greifen. Der Freundeskreis der Gleichgesinnten ist so eine Zufluchtsstätte für den um Wahrheit Bemühten, in der jeder für jeden in dieser Art eine Symbiose wirkt. Diese Jüngergemeinde, die zu Lebzeiten des Erwachten nicht nur aus den Ordensangehörigen bestand, wird durch vier Merkmale näher angedeutet. Wohl fortgeschritten ist beim Erhabenen die Jüngerschaft. Hier gibt es wirklichen Fortschritt im Leben, nämlich den entscheidenden Schritt aus der Unendlichkeit zur Endlichkeit des Leidens. Es gibt nichts Wichtigeres in der Existenz. Dies ist überhaupt der einzig wesentliche Fortschritt, ungleich bedeutsamer als aller Fortschritt auf dem Wege der Veredelung, die aus diesem Fortschritt allein für endgültig erfolgt. Nirgends in der Welt gibt es eine geradlinige Aufwärtsentwicklung ohne Rückfall außer hier. Diese Jüngerschaft ist auch zu meinem ganz persönlichen Heil wohl fortgeschritten, indem sie mich zur Nachfolge aufruft und zur Gleichwerdung einlädt. Von dieser wohl fortgeschrittenen Jüngerschaft spricht der Erwachte kurz vor seinem Tode wie folgt. Nicht eher werde ich zur Erlöschung eingehen, solange nicht Mönche, Nonnen, Anhängerinnen bei mir jünger geworden sind, kluge, gezügelte, überzeugte, in Sicherheit geborgene, vielerfahrene, Träger der Lehre gemäß nachfolgend, auf dem richtigen Pfade fortschreiten und solange sie nicht der Lehre gemäß wandeln, die eigene Meisterschaft erworben haben. Und anzuzeigen, aufzuweisen, darzulegen, darzustellen, zu enthüllen, zu entwickeln, offenbar zu machen, vermögen. Einen von anderen vorgebrachten Einwand mit Fug und Recht wohl abgewehrt abwehren können, gut erfassbar die Lehre aufweisen werden. Aufrecht fortgeschritten ist beim Erhabenen die Jüngerschaft. Die Jünger haben sich der Wahrheit gebeugt, haben sie erduldet, haben nicht vor Schwierigkeiten kapituliert und sind nicht in Nebensächlichkeiten und Selbsttäuschungen ausgewichen. Sie haben es oft nicht leicht gehabt, aufrecht und gerade zu bleiben und nicht sich umwerfen zu lassen. Sie haben ringen und kämpfen müssen, denn sie waren Menschen wie wir, mit allen Fehlern und Schwächen. Aber weil sie aufrecht waren, haben sie sich überwunden und damit das Vorbild in die Welt gesetzt. Man kann es. So lenken sie die Aufmerksamkeit auf den geraden Weg, bei dem Wort und Werk übereinstimmen, so wie es der Buddha verkündet hat. So haben sie es erfahren, indem sie auf echte Weise den Weg gingen. Nicht auf die innere Entfernung vom Heil kommt es an, sondern auf die Ehrlichkeit des Bemühens, auch ein fernes Ziel anzustreben und nicht zu kapitulieren. Methodisch fortgeschritten ist beim Erhabenen die Jüngerschaft. Sie kämpfte nicht unsystematisch, sondern zielstrebig. Ihre Bemühungen sind nicht chaotisch gewesen, ihre Ergebnisse nicht zufällig. Und deshalb ist ihr Kampf auch nachvollziehbar. Die echten Nachfolger des Erwachten folgen alle der gleichen Methode des Heilsweges, die vom Geiste ausgeht und zuerst das Äußere und dann das Innere beruhigt. Sie alle kannten den Wert der rechten Anschauung, die unterschied, was Leiden ist und was nicht. Diese Anschauung zeigte ihnen, dass sie ihre Chance nutzen mussten, um das Steuer des Lebensschiffes in die Hand zu bekommen. Richtig fortgeschritten ist beim Erhabenen die Jüngerschaft. Richtig ist auf dem Heilswege alles, was zum Ziel führt. Trotz grundsätzlich gleicher Methode kann jeder sich seiner Anlage gemäß, seinem Typ gemäß, auf diesem Wege entfalten. Der Buddha hat für jeden Typ etwas zu sagen und ermöglicht jedem einen Zugang in der rechten Richtung. Von allen Punkten der Peripherie führt ein Weg zur Mitte. Ob Mönch oder Laie, Mann oder Frau, Brahmane oder Diener, Gemütsmensch oder Intellektueller, Gläubiger oder Forschender, Choleriker oder Phlegmatiker, Introvertierter oder Extrovertierter. Allen hat der Buddha etwas zu sagen und jeden weist er auf seinem Weg. Die Lebensbeschreibungen der buddhistischen Heiligen zeigen, wie groß diese Unterschiede der Jünger sein können. Vom Massenmörder und von der Hetäre bis zum Landesvater und dem Mystiker reicht der Bogen. In S 1415 wird geschildert, wie jeder der großen Mönche bestimmte Typen anzog. Um den Brahmanen Sariputta scharten sich Menschen von großer Weisheit. Um seinen Freund Mahamoggallana waren solche mit magischen Anlagen. Um Mahakassapo sammelten sich Menschen von strenger Asketenzucht. Um Buddhas Vetter Anuruddha waren Mönche mit Hellsichtigkeit. Um Punna, den Sohn der Mantani, scharten sich Jünger mit der Fähigkeit zu lehren. Um Anando solche, die viel erfahren und gelernt hatten und so weiter. Und dementsprechend bildeten sich nach dem Tode des Buddha bald gewisse Schwerpunkte heraus. Doch alle gingen sie recht und richtig vor. Und der Buddha erkannte ausdrücklich alle diese unterschiedlichen Gruppen als seine echten Jünger an. So lässt sich nun auch das dritte buddhistische Kleinod, die dritte Zuflucht, besser verstehen, von der es immer wieder in gleicher Weise heißt: Wohl fortgeschritten ist beim Erhabenen die Jüngerschaft, aufrecht, methodisch und richtig fortgeschritten ist beim Erhabenen die Jüngerschaft, und zwar vier Paare der Menschen nach acht Arten. Das ist des erhabenen Jüngerschar, die Opfer und Spende, Gabe und Gruß verdient, das beste Feld in der Welt für Verdienst. Dann probieren wir das jetzt nochmal. Idealerweise war die Reflexion jetzt vor dem Hintergrund des vorher Gesagten anders als die vorherige. Man hat anders gedacht, man hat anders gefühlt. Idealerweise ist der Wunsch aufgestiegen, zum Arya Sangha dazuzugehören, und die Freude aufgestiegen, zu wissen, dass man sich darum bemüht, dazuzugehören. Jetzt schauen wir uns die einzelnen Abschnitte dieser Formel an. Es beginnt mit Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Von guter Übung oder auf einem guten Weg oder gut wandelnd ist die Gemeinschaft der Hörer des Erhabenen. Als Savaka gelten diejenigen, die die Unterweisungen des Erhabenen wirklich mit offenen Ohren gehört und umgesetzt haben und dadurch in die Gemeinschaft der Edlen gelangt sind. Im Visuddhimagga heißt es: Hier nun sind diejenigen, die sich auf dem Pfade befinden, deshalb als gut wandelnd zu betrachten, weil sie mit dem rechten Wandel ausgestattet sind. Jene aber, die sich am Ziele befinden, sind, weil sie auf dem rechten Pfade das zu Erreichende erreicht haben, eben aufgrund dieses früheren Pfades als gut wandelnd zu betrachten. Als gut wandelnd gilt die Jüngergemeinde auch deshalb, weil sie hinsichtlich des wohlverkündeten Gesetzes und der Disziplin sowohl der Weisung gemäß lebt, als auch auf dem unfehlbaren Pfade wandelt. Das sagt jetzt das Visuddhimagga. In den Sutten findet sich: Wer, Bruder, in Überwindung von Reiz fortschreitet, in Überwindung von Abwehr fortschreitet, in Überwindung von Verblendung fortschreitet, der schreitet in der Welt gut fort. Das nächste ist Uccupatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Auf dem geraden Weg oder auf dem rechten, ungekrümmten, vorwärtsführenden, ungehemmten, dem Gesetze gemäßen Pfade wandelnd befindet sich die Gemeinschaft der Hörer des Erhabenen. Also auch hier sieht man wieder, man sollte sich eigentlich an das Pali halten, weil das so viele Schattierungen hat. dass man mit einer deutschen Übersetzung das gar nicht als erfassen kann. Visuddhimagga sagt, als gerade wandelnd gilt sie, weil sie beide Extreme der Selbstkasteiung und des Sinnengenusses vermeidend auf dem mittleren Pfade wandelt. Aber man kann natürlich auch Uchu von Uchu Patipano so auffassen, dass jemand einfach aufrecht ist, gerade, geradlinig, rechtschaffen, redlich, dass jemand diese Qualitäten verkörpert. Also einer, der, wie wir vorher hatten, Supatipanno, einer, der sich übt, die Herzenstrübungen zu überwinden und das auf aufrechte, redliche Weise tut. Es gibt in M51 spricht der Buddha mit einem Elefantentrainer, der ganz begeistert ist, wie der Buddha seine Mönche anleitet. Und dann sagt er, es ist wunderbar, ehrwürdiger Herr, es ist erstaunlich, wie inmitten der Wirrnis, Verdorbenheit und Täuschung des Menschen der Erhabene das Wohlergehen und den Schaden der Wesen kennt. Denn die Menschheit ist eine Wirrnis, aber das Tier ist offen. Ehrwürdiger Herr, ich kann einen Elefanten zur Zahmheit bringen und in dem Zeitraum, der notwendig ist, um einen Ausflug durch Kampa und zurückzumachen, wird jener Elefant jede Art von Tücke, Hinterlist, Verschlagenheit und Falschheit, zu der er fähig ist, zeigen. Aber jene, die unsere Sklaven, Dienstboten und Diener genannt werden, benehmen sich mit dem Körper auf die eine Art, mit der Sprache auf eine andere Art, während der Geist auf wieder andere Art arbeitet. Es ist wunderbar, ehrwürdiger Herr, es ist erstaunlich, wie inmitten der Wirrnis, Verdorbenheit und Täuschung des Menschen der Erhabene das Wohlergehen und den Schaden der Wesen kennt. Also so kann man dann dieses Ucho eben auch betrachten, dass jemand eben nicht etwas vortäuscht, was er nicht ist, keine Rolle spielt, sondern offen, gerade heraus, ernsthaft, geradlinig, redlich den Weg geht. Naya Patipano Bhagavato Savakasanko, auf dem rechten, wahren, kenntnisreichen Weg oder auch angemessen wandelnd ist die Gemeinschaft der Hörer des Erhabenen. Das rechte Naya, sagt das Visuddhimagga, wird das Nirvan bezeichnet. Und dadurch, dass die Gemeinde zu diesem rechten Ziele hin wandelt, gilt sie als auf dem rechten Pfade wandelnd. Weil nun aber jener rechte Pfad als gerade, ungekrümmt, ungebogen und als der edle Richtweg Arya-Naya bezeichnet wird und infolge seiner Angemessenheit auch als gebührlich gilt, darum sagt man auch, dass die auf diesem Pfade wandelnden, erwandelnde edle Gemeinde gerade wandelt, auf dem rechten Pfade wandelt, in gebührlicher Weise wandelt. Man kann sagen, bei Naya kommt hauptsächlich das, wenn man im Lexikon nachschaut, im Wörterbuch nachschaut, dann kommt eigentlich das Wort angemessen, wird besonders herausgestrichen und man kann eigentlich sagen, dass jemand, der angemessen wandelt, jemand ist, der in jeder Situation sich angemessen verhält. Das beruht auf der Kenntnis von verschiedenen Dingen, die im Anguttara ausgeführt sind. Der mit 7 Eigenschaften ausgestattete Mönch, ihr Mönche, ist würdig der Opfer, würdig der Gastspenden, würdig der Gaben, würdig des ehrfurchtsvollen Grußes, ist der beste Boden für gute Werke in der Welt. Welches sind diese 7 Eigenschaften? Da ist er Mönch, der Mönche der Lehre kundig, des Sinnes kundig, seiner selbst kundig, des rechten Maßes kundig, zur rechten Zeit, der rechten Zeit kundig, der Gruppen menschlicher Gesellschaft kundig und der persönlichen Unterschiede kundig. Also jemand, der weiß, der eine Situation lesen kann und auf angemessene Weise darauf reagieren kann. Dann kommt Samici Patipano, auf würdige, angemessene, pflichtbewusste Weise wandelnd ist die Gemeinschaft der Hörer des Erhabenen. Das ist nicht leicht, das zu tun, aber es ist möglich. So heißt es im Samyutta, schwer gangbar, Erhabene, uneben ist der Pfad, das sagt der Erhabene, und doch wandeln auf dem schwer gangbaren, unebenen Pfad die Edlen. Die Unedlen stürzen auf unebenem Pfad kopfüber. Der edlen Pfad ist eben, denn die Edlen wandeln auf unebenem Pfad im Ebenmaß. Und dann gibt es noch im Anguttara eine recht genaue Definition von einem rechten Mönch, von den Rechten, die im Ebenmaß wandeln. Und es ist nicht sehr schwer, das dann auf die eigene Situation umzumodeln. Man muss nicht immer glauben, ach, das geht nur die Mönche an, sondern das gilt für alle Nachfolger. Deswegen sage ich, ersetze ich jetzt Mönche durch Nachfolger. Die Nachfolger sind nicht aufgeregt und nicht aufgeblasen, nicht unstet, nicht geschwätzig, keine zerfahrenen Plauderer, sondern achtsam sind sie und wissensklar, gesammelt, geeinten Geistes mit bewachten Sinnen. Die Nachfolger verweilen in Eintracht und Freundlichkeit, ohne zu disputieren, milden Herzens, sich mit freundlichen Augen anblickend. Die älteren Nachfolger sind nicht der Üppigkeit ergeben und nicht dem Müßiggang. Sie scheuen das Abträgliche als eine Last, ziehen die Einsamkeit vor und strengen ihre Kräfte an, um das Unerlangte zu erlangen, das Unerreichte zu erreichen, das Unverwirklichte zu verwirklichen. Und ihre Schüler ahmen das Gesehene nach. Die Nachfolger erkennen der Wirklichkeit gemäß, dies ist das Leiden, der Wirklichkeit gemäß erkennen sie, dies ist die Entstehung des Leidens, der Wirklichkeit gemäß erkennen sie, dies ist die Erlöschung des Leidens, der Wirklichkeit gemäß erkennen sie, dies ist der zur Erlöschung des Leidens führende Pfad. Die Nachfolger gehen nicht den üblen Weg der Begehrlichkeit, nicht den üblen Weg des Hasses, nicht den üblen Weg der Verblendung, nicht den üblen Weg der Furcht. Werden da jene von Dichtern verfassten Texte vorgetragen, poetische Werke mit schönen Worten, schönen Phrasen, die der Lehre fremd sind, verbreitet von den Anhängern jener Außenseiter, so haben die Nachfolger nicht den Wunsch, sie zu hören, leihen ihnen kein Gehör, öffnen sich nicht ihrem Verständnis und halten es nicht für nötig, sie zu lernen und sich anzueignen. Werden dagegen jene vom vollendeten verkündeten Lehrtexte vorgetragen, jene tiefen, tiefsinnigen, überweltlichen, die von der Leerheit handeln, so hören diese Nachfolger gerne zu, leihen Gehör, öffnen ihren Geist dem Verständnis und halten es wohl für nötig, jene Lehren zu lernen und sich anzueignen. Haben Sie sich nun diese Lehren angeeignet, so befragen Sie sich untereinander und forschen nach. Forschen darüber nach, wie dieses oder jenes sich verhalte, welchen Sinn dieses oder jenes habe. Sie erschließen das Unerschlossene, klären das Ungeklärte, lösen ihre Zweifel bei den mannigfachen, zweifelhaften Dingen. Da sprechen die Nachfolger in der Versammlung vor den weißgekleideten Hausleuten sich gegenseitig nicht das Lob. Und wenn sie Gaben erlangen, so genießen sie dieselben unbestrickt, unbetört, nicht anhänglich, das Ungemach dabei sehend und den Ausweg kennend. Da nehmen die Nachfolger in einer Versammlung einen Streitfall auf, einen rechtmäßigen oder unrechtmäßigen. Nach Aufnahme dieses Streitfalls aber nehmen sie miteinander Fühlung auf, kommen zu einer Fühlungnahme. Sie verständigen sich, kommen zu einer Verständigung. Fähig zur Fühlungnahme und Verständigung sind sie nachgiebig. Nicht sprechen sie von jenem Streitfall so, als ob dies nur die Wahrheit ist und alles andere töricht. Sie halten nicht hartnäckig an ihrer Meinung fest, sie versteifen sich nicht auf sie. Also da kann man sich selber schon mal ein bisschen abklopfen, inwieweit man diesen rechten Menschen entspricht, inwieweit man ein guter Mensch ist, der dem Heilsamen verpflichtet ist, der aufrecht ist, der sich versucht, in jeder Situation angemessen zu verhalten und angemessen würdig zu verhalten und der das Ziel Nibbana nicht aus den Augen verliert. Da können wir jetzt wieder ein bisschen drüber reflektieren. Jetzt kommen wir zu dem Abschnitt, der meistens missverstanden wird, worauf ich dann immer recht allergisch reagiere, weil vor allen Dingen Westlern reicht es ja nicht, sich um das Heilsame zu bemühen, ein aufrechter Mensch zu sein und in Richtung Nibbana zu gehen, sondern wir wollen ja was erreichen, wir wollen ja was sein, am besten mit Brief und Siegel. Also Sotapanna mal mindestens, Anagami, Sakadagami oder Arahat wäre natürlich noch viel besser. Gut, Arahatschaft, das Ende vom Leid strebt man natürlich an, aber diese Abstufungen, die es gibt, Buddha sagt nur, es gibt's. Er sagt nicht, du musst es werden. Du musst dich bemühen, in diese Richtung zu gehen. Und du siehst dann, wenn du in diese Richtung gehst, dass du bestimmte Fesseln los wirst, dass sie abfallen von dir. Aber er sagt nicht, okay, Brief und Siegel, da hast du dein Sotapanna-Diplom, jetzt kannst du das stolz zu Hause an die Wand hängen. Yatidang chatari purisa yugani atta purisa pugala esa bhagavato savaka sanko. Nämlich die vier Menschenpaare, beziehungsweise die acht Menschenwesen, die Gemeinschaft der Hörer des Erhabenen. Acht Menschen, ihr Mönche, sind würdig der Opfer, würdig der Gastspende, würdig der Gaben, würdig des ehrfurchtsvollen Grußes, sind der beste Boden für gute Werke in der Welt. Welche sind diese acht? Der in den Strom Eingetretene und derjenige, der auf dem Wege ist, das Ziel des Stromeintritts zu verwirklichen. Also Anusaris. Die Anusaris sind auch noch dabei, die auf dem Wege sind, das Ziel des Stromeintritts zu verwirklichen. Der Einmalwiederkehrer und derjenige, der auf dem Wege ist, das Ziel der Einmalwiederkehr zu verwirklichen. Der Nichtwiederkehrer und derjenige, der auf dem Wege ist, das Ziel der Nichtwiederkehr zu verwirklichen. Der Heilige und derjenige, der auf dem Wege ist, das Ziel der Heiligkeit zu verwirklichen. Ja. Also die sind dann würdig der Gaben und des respektvollen Grußes und so weiter. Jetzt ist die Frage, wie weiß ich denn das? Woher weiß ich denn, dass jemand ein Mitglied des Arya Sanghas ist? Irgendeine Idee? Nein.
Doch, ja, doch.
Moment.
Erst. Ja. Herzensgründe, also gucken, ob man ja,
hat eben irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen Menschenkenntnis. Also so habe ich es für mich zumindest immer so ein bisschen rausgefunden, so wie du schon sagst, jetzt nicht gucken, ach, könnte das jetzt ein Stromeingetretener sein oder so, sondern einfach auch so ein bisschen von den Tugendregeln zu gucken, wie also man merkt es ja einfach, wie sich jemand verhält, wie jemand von der Sprache ist, spricht jemand häufig negativ über andere oder über sich selbst, wie geht er im Umgang oder wie reagiert er auf bestimmte Situationen, also danach so ein bisschen zu gucken.
Hätte ich auch so gesagt, und also bei manchen habe ich einfach das Gefühl, da ist was anders und das ist tatsächlich eine Gefühlssache, okay, gekoppelt mit Beobachtung. Aber ich kann es jetzt auch nicht natürlich hundertprozentig sagen, dass ein Ajahn Lehm jetzt halt schon wesentlich weit ist. Aber irgendwas habe ich das Gefühl, ja, das ist bei mir eine Vertrauenssache auch gewissermaßen. Also ich merke, da resoniert halt irgendwas mit mir, irgendwie ist da was anders so.
Ja, das ist schon mal ganz gut. Das sind schon ein paar gewisse Anhaltspunkte. Aber ja. Die Frage ist halt wirklich, wenn ich nicht weiß, ob jemand ein Arier ist, sollte ich dann nicht jeden aufrechten, guten Menschen wie ein Arier behandeln? Sinnvollerweise, weil das ist ja das große Feld der Verdienste. Wenn entsprechend, wie ich mit einem Arier umgehe, dementsprechend kommt es ja auf mich zurück. Und es heißt ja auch, urteilt nicht die Menschen ab. Man kann sich auch sehr täuschen. Also ich bin auch aufgrund dessen, dass ich schon so viele falsche Heilige getroffen habe, relativ allergisch auf dieses Thema. Sondern einfach zu sehen, ist jemand ernsthaft, bemüht er sich um Aufrichtigkeit, bemüht er sich darum, das damals zu verstehen, das umzusetzen, so gut er kann. Und nicht zu werten, ja, das macht er nicht richtig und das macht er nicht richtig oder der ist nicht so schlau oder nicht so eifrig oder sonst irgendwas, wie ich es mir vorstelle. Weil es eben, die Typen sind so unterschiedlich und die Herangehensweise sind so unterschiedlich. Und es ändert sich im Laufe der Jahre. Also sollte man da sehr vorsichtig sein und wirklich versuchen nach Möglichkeit, die Menschen nicht zu beurteilen oder wenn, dann im besten Sinne zu beurteilen. Ihnen lieber den im Zweifel für den Angeklagten sozusagen, den Arya-Status zusprechen, als ihnen abzusprechen. Es ist ja so, nur der Arahat weiß es letztendlich. Vom Arahat wird immer gesagt, und er erkannte, beendet ist Geburt, erfüllt der heilige Wandel, getan ist, was zu tun war, nichts weiteres mehr nach diesem her. Es gibt auch mal den einen oder anderen Nichtwiederkehrer, der es zu wissen scheint. Aber die anderen? Normalerweise ist es so, dass der Buddha den Herrschaften sagt, okay, ihr braucht euch keine Sorgen machen, ihr seid Stromeingetrete. Oder die Leute kommen ständig zu ihm und fragen, der ist jetzt gerade gestorben, wo ist denn der hin? War das jetzt einer oder war das keiner? Und dann erzählt er das, also hat er immer wieder erzählt, irgendwann hat er dann die Nase auch voll gehabt und hat eben dann in der Mahaparinibbana Sutta den Spiegel der Lehre gegeben, wo man sich selber abchecken kann. Aber wenn jemand schon mal versucht hat, sich nach dem Spiegel der Lehre abzuchecken, da ist viel Spielraum für Zweifel, sagen wir mal so. Insofern ist es meines Erachtens nicht wirklich sinnvoll, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Was interessant daran ist, ist zu sehen, okay, die Fesseln schwinden nach und nach. Da kann ich schauen, an denen kann ich arbeiten. Diese Fesseln muss ich loswerden. Sich damit zu befassen und versuchen immer freier zu werden und zu erkennen, dass es Stufen der Freiheit gibt. Das ist interessant. Das Bemühen daran ist interessant. Nicht zu versuchen, jemand einzuordnen oder sich selber einzuordnen, das kann ziemlich schief gehen. Also, meine Lieblingsgeschichte ist ja die von dem einen Mönch, der nach Suan Mok gekommen ist und da intensiv über Monate Vipassana praktiziert hat bei Mahasi und dann eben sein Sotapanna-Diplom bekommen hat. Und dann kommt er zu mir in meine Kutti und erzählt mir das, wie das so war, und sagt, also die sagen, ich bin Sotapanna, aber ich weiß nicht. Es muss aber relativ viele geben. Das ist ganz interessant. Es gibt im Diga eine Stelle, wo er wieder mal gefragt wird, ja, was ist denn jetzt an die und die gestorben, was ist denn hier, wo sind denn die hier und so, und wie weit sind denn die gekommen? Dann sagt er, also über die Nachfolger aus einem bestimmten Gebiet, sagt er, über 50 Nachfolger, Laien-Nachfolger, aus Nadika abgeschieden, gestorben, sind nach Vernichtung der 5 niederzehrenden Fesseln emporgestiegen, um von dort aus zu erlöschen, nicht mehr zurückzukehren nach jener Welt. Also 50 Nicht-Wiederkehrer. Mehr als 90 Nachfolger aus Nadika abgeschieden, gestorben, waren nach Vernichtung der 3 Fesseln von Gier, Hass und Irre erleichtert, fast schon geläutert, nur einmal werden sie wiederkehren, nur einmal noch in dieser Welt, zu dieser Welt gekommen, dem Leiden ein Ende machen. Also 90 einmal Wiederkehrer. Und jetzt kommt's. Etliche 500 Nachfolger aus Nadika abgeschieden, gestorben, waren nach der Vernichtung der 3 Fesseln zur Hörerschaft gelangt. Dem Verderben entronnen, können sie zielbewusst der vollen Erwachung entgegeneilen. Das ist ein ganzer Haufen und das Verhältnis ist interessant. Also es gibt anscheinend viel mehr Sotapannas, als man meint. Und logischerweise gibt es dann noch viel mehr Anusaris, als man meint. Es gibt sicher nicht mehr die große Menge wie damals, aber das Verhältnis dürfte gleich geblieben sein. Also sehr vorsichtig sein, damit sich selber und andere zu beurteilen und in diese Kategorien einzuordnen. Auf der anderen Seite ist es sehr wichtig, den Umgang mit den rechten Menschen zu pflegen. Und wie du schon gesagt hast, man muss ein Gespür dafür entwickeln. Weil der Umgang mit den rechten Menschen ist ein Glied zum Stromeintritt. Also das ist wichtig. Überhaupt ist der Umgang mit Menschen wesentlich bedeutsamer, als wir uns das normalerweise vor Augen führen. Dazu habe ich dann dieses wunderbare Heft mitgebracht. Da geht es um die Verbündeten. Darf sich ja jeder eins nehmen, der das will. Da geht es um Beziehungen, die das Erwachen fördern. Weil der Bhikkhu Piyadamo hat nämlich festgestellt, dass in ganz vielen Sutten nicht einer erwacht, sondern immer eine Gruppe. Jede Menge. Immer Gruppen, die erwachen, teilweise 1500, teilweise plus 500, teilweise plus ein paar. Aber ganz, ganz häufig sind es Gruppen, die zusammen eine Lehrrede hören und erwachen. Wie kommt es? Es kommt daher, dass diese Menschen sich vorher schon kannten, dass sie sich in früheren Leben begegnet sind. Kennt man aus den Wiedergeburtsgeschichten vom Buddha auch, da taucht immer wieder auch der Ananda auf und der Sariputta und die ganzen anderen Jungs, die man kennt. Man trifft immer wieder zusammen. Also ist es sehr wichtig, auch aus dem karmischen Gesichtspunkt her, sich die Leute auszusuchen. Mit wem will ich denn wieder zusammentreffen? Muss ich das diese Beziehung mit ins nächste Leben nehmen? Oder lasse ich die besser hier? Ist die förderlich, um die Fesseln loszuwerden? Um wieder auf die Lehre zu treffen oder nicht? Also in dem Heft sind ein paar sehr interessante Aspekte drin, was Gruppen anbelangt, die sich mit dem Dhamma befassen. Und Dinge, die in Gruppen, die sich mit dem Dhamma befassen, eigentlich gar nicht reinkören. Es gibt ja Leute, die kommen zu einer Dhamma-Gruppe, weil sie gerne unterhalten werden wollen. Es gibt Leute, die kommen zu einer Dhamma-Gruppe, weil sie sich sonst einsam fühlen. Es gibt Leute, die kommen zu einer Dhamma-Gruppe, weil sie da auch mal was sagen dürfen, sich ausbreiten dürfen, Beachtung finden. Es gibt Leute, die kommen zu einer Dhamma-Gruppe, weil es da was ist, was sie interessiert. Die Gruppe selber interessiert sie aber nicht. Sie wollen nur die Rosinen rauspicken. Das sind lauter so Sachen, die eigentlich in diesen Dhamma-Gruppen nichts zu suchen haben. Die haben damit nichts zu tun. Sondern es geht wirklich darum, Verbündete zu finden, Beziehungen zu schaffen, die auf dem Weg hilfreich sind. Und das sind sehr wichtige Reflexionen, die man sich mal durch den Kopf gehen lassen sollte. Dazu ist dieses Heft eben auch gedacht. Die richtigen Beziehungen, die richtigen Verbündeten, die richtigen Nachfolger, die sind natürlich würdig der Opfer. Ahuneo, das ist ein Wort, das ursprünglich auf das brahmanische Opfer bezogen wurde. Die ja den Brahmanen hatten es damals die Aufgabe, das Opferfeuer am Leben zu erhalten und es ständig zu füttern mit Öl und weiß der Teufel was. Und waren der Ansicht, dass es sehr hohe Frucht bringt, wenn man eben diese Opfergaben in das heilige Feuer reinwirft. Die Opfergaben, die wir in unser heiliges Feuer reinwerfen sollten, sind natürlich Gier, Hass und Verblendung, wenn man das innerlich betrachtet und unsere Bemühung als das Opferfeuer ansieht. Soweit es den Sangha betrifft, ist es natürlich so, dass man immer gut damit fährt, wenn man dem Arya-Sangha mit den Notwendigkeiten unterstützt. Also mit Medizin, mit Kleidung, mit Behausung, mit Nahrung selbstverständlich. Also das wirkt sich sehr positiv aus. Da gibt es eine Stelle, wo das ganz deutlich gemacht wird. Wenn man einem Tier ein Geschenk macht, kann man erwarten, dass sich die Spende hundertfach bezahlt macht. Wenn man einem sittenlosen Weltling ein Geschenk macht, kann man erwarten, dass sich die Spende tausendfach bezahlt macht. Wenn man einem sittsamen Weltling ein Geschenk macht, kann man erwarten, dass sich die Spende hunderttausendfach bezahlt macht. Wenn man einem, der außerhalb der Lehre des Buddha steht, der frei von Begierde nach Sinnesvergnügen ist, ein Geschenk macht, kann man erwarten, dass sich die Spende hunderttausendmal 10 Millionenfach bezahlt macht. Wenn man einem, der den Weg zur Verwirklichung der Frucht des Stromeintritts eingeschlagen hat, also ein Anusari, ein Geschenk macht, kann man erwarten, dass sich die Spende unermesslich, unmessbar bezahlt macht. Was sollte man da noch über das Beschenken eines Stromeingetretenen sagen? Was sollte man über das Beschenken von einem, der den Weg zur Verwirklichung der Frucht der Einmalwiederkehr eingeschlagen hat, sagen? Was sollte man noch über das Beschenken eines Einmalwiederkehrers sagen? Was sollte man über das Beschenken von einem, der den Weg zur Verwirklichung der Frucht der Nichtwiederkehr eingeschlagen hat, sagen? Was sollte man noch über das Beschenken eines Nichtwiederkehrers sagen? Was sollte man über das Beschenken von einem, der den Weg zur Verwirklichung der Frucht der Arahatschaft eingeschlagen hat, sagen? Was sollte man noch über das Beschenken eines Arahats sagen? Was sollte man noch über das Beschenken eines Pachekabuddha sagen? Was sollte man noch über das Beschenken eines Tathagata, eines Verwirklichten und vollständig Erwachten sagen? Also 100.000-Millionenfach reicht gar nicht, wenn man den Arya diese Opfer darbringt. Opfer natürlich auch in dem Sinn, dass es nicht etwas ist, was man sowieso übrig hat, was man eigentlich eh loswerden will. Also bevor es der Sau gibt, gibt es halt einen Mönch. Ist natürlich in ländlichen Gegenden durchaus üblich. Aber die Geisteshaltung, die dahinter steht, sollte vielleicht ein bisschen anders sein. Würdig der Gastfreundschaft, Pahuneo. Das ist so, wird es im Visuddhimagga beschrieben, also wenn jemand Freunde, liebe Verwandte kommen und man diesen Gästen ein Willkommensgeschenk macht. Das war damals anders. Heutzutage ist es eigentlich eher so, wenn ich wohin gehe, bringe ich ein Geschenk mit. Damals war es eigentlich so, dass die Gäste beschenkt worden sind. Und Visuddhimagga sagt, denn keinen Gast gibt es, der der Gemeinde gleich käme. Ausgestattet ist sie mit solchen Eigenschaften, die Liebe und Herzlichkeit erwecken. Daher ist es angebracht, ihr solche Gastgeschenke darzureichen. Und sie ist würdig, solche anzunehmen. Fünffach soll ein hochsinniger Mann der oberen Gegend den Asketen und Brahmanen entgegenkommen. Freundlich in Taten, Worten und Gedanken, sein Haus steht ihnen offen und er versorgt sie mit körperlichen Notwendigkeiten. Ist der hochsinnige Mann auf fünffache Weise der oberen Gegend den Asketen und Brahmanen entgegengekommen, so nehmen sie sich auf sechsfache Weise seiner an. Von Schlechten halten sie ihn ab, zum Guten lenken sie ihn hin, gütig und mitfühlend verhalten sie sich zu ihm. Sie lehren ihn, was er noch nicht gehört hat, und weisen ihm den Weg in himmlische Bereiche. Das ist natürlich noch viel mehr wert als dieses 100.000, zig Millionenfache Wiedererhalten dieser Nahrungsspende zum Beispiel. Dakineo. Würdig der Gaben. Es wird vom Visuddhimagga so definiert, dass Gabe, Dakina, wird bezeichnet, die im Glauben an die nächste Welt zu gebende Gabe. Das kann man jetzt glauben oder nicht. Je nachdem, ob man an die nächste Welt glaubt oder nicht. Tatsache ist es auf jeden Fall, dass wir den Leuten, die uns in irgendeiner Weise auf den Weg geholfen haben, gar nicht genug geben können, um das irgendwie ein bisschen auszugleichen. Da heißt es in M142, wenn eine Person dank einer anderen Person Zuflucht zum Buddha, zum Dhamma, zum Sangha genommen hat, dann sage ich, ist es nicht leicht für erstere Person, es letzterer Person zu vergelten, indem sie ihr huldigt, für sie aufsteht, sie ehrerbietig grüßt und höflich bedient, indem sie für Roben sorgt, Almosen, Speise, Lagerstätten und Medizin. Wenn eine Person dank einer anderen Person sich davon enthält, Lebewesen zu töten, zu nehmen, was nicht gegeben wurde, sich vom Fehlverhalten bei Sinnesvergnügen enthält, von falscher Rede und von Wein, Likör und Rauschmitteln, die die Grundlage für Nachlässigkeit sind, dann sage ich, ist es nicht leicht für erstere Person, es letzterer Person zu vergelten. Wenn eine Person dank einer anderen Person dazu gebracht wurde, vollkommene Zuversicht in Bezug auf den Buddha, das Dhamma und die Sangha zu besitzen und die Tugenden zu besitzen, die von den Edlen geliebt werden, dann sage ich, ist es nicht leicht für erstere Person, es letzterer Person zu vergelten. Wenn eine Person dank einer anderen Person frei von Zweifel wurde in Bezug auf Dukkha, den Ursprung von Dukkha, das Aufhören von Dukkha und den Weg, der zum Aufhören von Dukkha führt, dann sage ich, ist es nicht leicht für erstere Person, es letztere Person zu vergelten. Das sollte man auch immer bedenken, wenn man mit den Verbündeten umgeht. Weil sie alle helfen uns auf dem Weg. Und dann ist es natürlich noch so, dass der Sangha an sich immer das Beste, also der ordinierte Sangha, immer das beste Verdienstfeld für die Welt sein wird. So verrottet er auch sein mag, er wird noch viel verrotteter werden, aber er bleibt trotzdem das beste Verdienstfeld für die Welt. In künftigen Zeiten, Ananda, wird es Vereinsmitglieder geben, die Gelbnacken sind, sittenlos, von üblem Charakter. Die Leute werden jenen sittenlosen Personen Geschenke geben, um der Sangha willen. Sogar dann, sage ich, ist eine Spende, die der Sangha gegenüber gemacht wird, unermesslich, unmessbar. Und ich sage, unter keinen Umständen bringt ein Geschenk, das einer Person individuell gemacht wird, jemals größere Frucht als die Spende an die Sangha. Eine eindeutige Aussage. Also wenn man geben will und im Zweifel ist, ob der andere auch würdig ist, dann gibt man immer der Sangha was, da geht man nie verkehrt. Weil es gibt natürlich immer, hat es immer gegeben, wird es immer gegeben, im Sangha Individuen, die in diesem Umfeld auf dem Weg wirklich voranschreiten. Und es ist natürlich auch so, dass der Sangha die Lehre bewahrt. Ohne die Sangha, die diese Lehre über 2500 Jahre übermittelt hat, aufgeschrieben, im Gedächtnis bewahrt, wiedergegeben, interpretiert und so weiter, gäbe es für uns keinen Ausweg. Also insofern ist der Sangha als solchen der höchste Dank geschuldet. Und schwer ist es, ihr das zu vergelten. Nächste ist Anjali Karanio, würdig des ehrfurchtsvollen Handgrußes. Also ich meine, gemeint ist natürlich die wirkliche Respektserweisung, Respekt vor jemandem zu haben. Bloß so zu machen, reicht natürlich nicht aus. Sondern man muss auch die Empfindung haben, die dahinter steht. Also in Indien ist es ja immer noch gang und gäbe, dass man es so macht und Namaste sagt. Und das heißt letztendlich, ich grüße die Gottheit in dir. Könnten wir jetzt umwandeln und sagen, ich grüße den Arya in dir. Mit einem Mönch, ihr Mönche, der 7 Eigenschaften besitzt, soll man als Freund umgehen, verkehren, Gesellschaft pflegen, selbst wenn es einem verwehrt wird? Welche sind diese sieben Eigenschaften? Fangen wir mal wieder mit einem Nachfolger, der sieben Eigenschaften besitzt. Soll man Umgang pflegen, und der hat auf jeden Fall unseren ganzen Respekt verdient, denn er ist liebevoll, voller Freundlichkeit und Mitgefühl, hat Interesse an des Schülers Wohlergehen, macht es ihm leicht, sich an ihn zu wenden. Verehrungswürdig, sein Verhalten deckt sich mit seinen Prinzipien, er verhält sich seiner Position entsprechend. Inspirierend, er ist gelehrt und weise, sucht sich stetig zu verbessern, er ist ein Vorbild. Er ist in der Lage, effektiv zu sprechen, er macht die Dinge deutlich, weiß, wann und wie zu sprechen ist, ist ein fähiger Ratgeber. Er nimmt Ermahnungen an, hört sich geduldig alles an, weicht keiner Frage oder Kritik aus, fühlt sich nicht angegriffen. Er kann Tiefgründiges klar erklären und verleitet nicht zu Verkehrten. Also so jemand ist ein höchst respektabler Mensch. Er ist würdig der Verehrung. Anuttarang Punyaketang Lokasati, also das unübertroffene Verdienstfeld für die Welt, ist eben, wie schon gesagt, der Sangha. Da gibt es im Dhammapada gibt's einen Vers: Ob 100 Jahre auch im Walde dem Feuermann Verehrung bringt, wenn einem Geist entfalteten man einen Augenblick verehrt, so ist solch Ehrbezeigung besser als 100 Jahre Opferdienst. Wie gesagt, man kann das unter dem Gesichtspunkt des Kuhhandels betreiben und sagen, okay, jetzt gebe ich dem das und kriege dafür 100.000 Millionenfach zurück. Es gibt auch ein Sutta, wo wirklich einer sagt, ja, also ich esse ganz besonders gern Vanilleeis, also es war natürlich irgendeine andere Süßigkeit, und deswegen gebe ich das jetzt dem Buddha, damit ich dann in meinem nächsten Leben umso mehr Vanilleeis kriege. Und der Buddha sagt, das wirkt. Also auch überlegen, was man gibt. Ein bisschen Hintergedanken, der wir schon haben.
Achso, das geht dann mit Berechnung dran.
Ja, ja, man muss, also das ist einfach eine karmische Gesetzmäßigkeit, die man sich schon zunutze machen kann, wenn man das gern will.
Kann auch ins Auge
gehen.
Eislaster überfahren werden.
Das ist wahr, da hast du dann jede Menge Vanilleeis. Man muss immer vorsichtig sein mit dem, was man sich wünscht. Das ist definitiv so. Ja. Jetzt ist das hoffentlich ein bisschen klarer geworden, was es mit Sangha Anusati auf sich hat. Möchte ich aber noch einen Vorteil erwähnen, der auf alle drei Haupt-Anusatis Buddhadharma Sangha zutrifft und der gerade in der heutigen Zeit besonders wichtig scheint. Und zwar helfen sie gegen Angst. Und nachdem ja heutzutage, ganz egal wo man hinschaut, die Leute entweder Angst haben oder Angst geschürt wird, damit die Leute nicht mehr klar denken können, es ist sehr wichtig, da ein Gegenmittel dafür zu haben. German Angst ist ein feststehender Begriff weltweit, das muss man sich mal vorstellen. Also für uns scheinen diese Anusatis von ganz besonderer Bedeutung zu sein. Ich aber, ihr Bhikkhus, sage euch also, So euch, wenn ihr in der Wildnis weilt, am Fuße eines Baumes weilt oder in einem verlassenen Haus weilt oder in Deutschland, Angst oder Zittern oder Hautschaudern entsteht, dann solltet ihr zu dieser Zeit an mich denken. So ist der Erhabene, der Vollendete, vollkommen Erwachte, ist mit Weisheit und Tugend begabt, der Führer auf dem Heilspfade, der Weltkenner, der unübertreffliche Leiter der Menschen, die noch der Erziehung bedürfen, der Meister der Götter und Menschen, der Buddha, der Erhabene. Denn wenn ihr an mich denkt, ihr Bhikkhus, wird Angst oder Zittern oder Hautschaudern, das euch befällt, schwinden. Wenn ihr aber nicht an mich denkt, dann mögt ihr an die Lehre denken. Wohl verkündet ist vom Erhabenen die Lehre, im gegenwärtigen Dasein schon wirkend, an keine Zeit gebunden, zu ihrer Betrachtung einladend, zum Ziele führend, aus eigener Kraft zu verstehen von den Einsichtigen. Denn wenn ihr an die Lehre denkt, ihr Bhikkhus, wird Angst oder Zittern oder Hautschaudern, das euch befällt, schwinden. Wenn ihr aber nicht an die Lehre denkt, dann mögt ihr an die Gemeinde denken. Auf rechten Weg wandelt die Gemeinde der Jünger des Erhabenen. Auf geraden Weg wandelt die Gemeinde der Jünger des Erhabenen. Auf dem Weg der richtigen Methode wandelt die Gemeinde der Jünger des Erhabenen. Auf dem Weg vorschriftsmäßigen Verhaltens wandelt die Gemeinde der Jünger des Erhabenen. Nämlich die vier Paare von Persönlichkeiten, die acht Gruppen von Persönlichkeiten. Diese Gemeinde der Jünger verdient Verehrung, verdient gastliche Aufnahme, verdient Spenden, verdient Ehrfurchtsbezeugung mit gefalteten Händen. Sie ist das beste Feld für verdienstliche Werke der Welt. Denn wenn ihr an die Gemeinde denkt, ihr Bhikkhus, wird Angst oder Zittern oder Hautschaudern, das euch befällt, schwinden. Gibt es noch einen letzten Aspekt? Den man bei diesen drei Hauptanusaktis auch noch zu bedenken hat. Und zwar, das war jetzt mehr oder weniger nach außen gerichtet, wie die Anusaktis allgemein sind, dass sie nach außen gerichtet sind. Aber man kann sie natürlich auch innerlich anwenden. Und die Qualitäten, für die Buddha, Dhamma und Sangha steht, in sich selber finden und an denen in sich selber arbeiten. So sagt der Ajahn Buddhadasa, Sangha bezieht sich auf jene hohen Qualitäten, welcher Art und Stärke sie auch sein mögen, die im Geist eines wahrhaft tugendhaften Menschen zu finden sind. Es gibt bestimmte hohe geistige Qualitäten, die einen Menschen zu einem tugendhaften Menschen machen. Die Gesamtheit dieser Qualitäten im Geist des Menschen wird Sangha genannt. So kann man es auch betrachten. Das ist etwas, was die gerade in der thailändischen Waldtradition immer wieder auftaucht. Auch der Lehrer vom Ajahn Mun, den ja viele für den Begründer der thailändischen Waldtradition halten, hat gesagt, jemand, der die Qualitäten des Sangha deutlich in seinem Herzen sieht, hat unerschütterliches Vertrauen in den Sangha erlangt. Er kann seine eigene Zuflucht sein. Das war's. Gibt's noch Fragen? Es ist noch ein bisschen Zeit.
Also wie intensiv wird das jetzt normalerweise praktiziert? Ist das, was man so zwischendurch irgendwie macht? Oder setzt man sich da mal 10 Minuten hin? Oder macht man das über einen längeren Zeitraum gestreckt? Wie funktioniert das praktisch gesehen?
Es kommt darauf an. Also mein Vorschlag ist ja, das mal einfach sich eins dieser Anusati rauszugreifen und das mal mindestens einen Monat täglich zu üben. Und zwar so oft wie geht. Also zu Anfang wird man natürlich sich erst einmal die Formel einprägen müssen, damit man sich das immer wieder ins Gedächtnis rufen kann. Und dann ist sicher hilfreich, sich wirklich mal eben, wie du sagst, 10 Minuten oder so hinzusetzen und sich nur damit zu beschäftigen und zu schauen, welche Auswirkungen das hat. Wie fühlt sich das im Geist an? Welche Gedanken entstehen im Geist? Wie, kann der Geist bei diesem Thema bleiben? Wie wirkt sich das auf den Körper aus? Und dann, nachdem er klar gesehen hat, welche Wirkung man durch diese Reflexion erzeugen kann, versucht man es so oft wie möglich im täglichen Leben einzusetzen, gerade wenn man merkt, jetzt kommen die Hindernisse. Versucht damit sofort gegenzusteuern, um wieder ein Gleichgewicht reinzubringen. Eben wie zum Beispiel wenn ich merke, da ist Angst, da ist Unsicherheit und ich kann mit diesen drei Anusatis umgehen, dann kann ich sehr schnell aus diesem unheilsamen Geisteszustand wieder rauskommen. Und darum geht es bei den Anusatis. Möglichst schnell durch die richtige Reflexion aus unheilsamen Geisteszuständen rauszukommen. Und ich kann es natürlich auch nutzen, bevor ich meine normale Meditationspraxis beginne, also wenn ich jetzt Anapanasati mache, was ich hoffe, dass er jeder tut, und mein Geist irgendwie hierhin und dahin, und ich aber die Anusatis geübt habe, dann kann ich damit schnell zur Ruhe kommen. Und dann kann ich das Reflektieren sein lassen und wirklich mich ganz auf den Atem konzentrieren. Also das sind diese zwei Aspekte, die die Anusatis so wertvoll machen. Ganz abgesehen davon, dass sie natürlich zum vollständigen Erwachen führen, was die Leute, die immer noch unter dem Einfluss der Vipassana-Propaganda stehen, nicht verstehen wollen. Deswegen macht sie auch keiner. Aber gut.
Aber warum führt es zum vollständigen Erwachen?
Weil sie dich aus den Hindernissen rausbringen, weil sie dich in der Lage versetzen, konzentriert bei einem Thema zu bleiben, weil sie dich in die Lage versetzen, deine Aufmerksamkeit gezielt von einem Thema aufs andere zu lenken, wo es das brauchst, weil sie den Geist die richtige Richtung vorgeben. Weil der Geist weiß nicht, wo er hinlaufen soll, deswegen muss man ihm die Richtung vorgeben, wo er hinschauen soll. Und dann kommen die Anusatis von allein zur Ruhe und gehen in die Kontemplation über und man sieht, was wirklich da ist. Mhm. Sieht die Dinge, wie sie wirklich sind. Mhm. Deshalb führen sie letztendlich zum Erwachen.
Ja, aber das ist ja letztendlich genauso wie Anapanasati oder Maranusati, im Grunde haben alle die gleiche Wirkungsweise, sage ich mal. Ne? Nur, dass es halt verschiedene Zugänge sind letztendlich.
Also, ja. Also sie haben alle dasselbe Ziel. Mhm. Wirken tun sie alle unterschiedlich. Du hast ja auch Anapanasati und Kayagatasati hast du ja auch bei den Anusatis dabei.
Ja.
Da kommen wir noch drauf.
Ja, aber der Prozess ist ja im Grunde letztendlich der gleiche, oder? Dass du sagst, der Geist beruhigt sich und er ist dadurch in der Lage, sich zu sammeln und dadurch eben die Einsicht zu gewinnen. Also das ist ja im Grunde der gleiche Verlauf, sage ich mal, egal welches Anusati oder jetzt...
Ja, das schon, aber dann sage ich es anders. Das Einsatzgebiet ist nicht das gleiche.
Ja, der Zugang ist ein anderer jeweils dann, oder?
Das ist situationsabhängig. Also gut, wir haben jetzt zum Beispiel gehabt, dass die drei alle gegen Furcht wirken. Es gibt aber noch andere unheilsame Geisteszustände und da wirkt mal das eine besser und mal das andere besser, auch vom Typ her abhängig. Mhm. Ja? Mhm. Also unterschiedliche Werkzeuge für unterschiedliche Situationen. Deswegen ist es wichtig, sie alle zu üben, sich mit allen vertraut zu machen, um dann eben rechtzeitig dieses oder jenes einsetzen zu können. So, genug Werbung. Schönen Abend. Guten Nachhauseweg.